Wir hören auf den Predigttext aus Apostelgeschichte 15, die Verse 16 bis 34, ein für viele bekannter Text. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, sie hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herrn viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie: Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen: Diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkünden Sitten, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber betete Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen, und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren, und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Liebe Gemeinde, der Kantate-Sonntag ist zwar erst in ein paar Wochen, aber dieser Text könnte auch gut zu diesem Kantate-Sonntag passen. Und zwar deswegen, weil etwas vom Loben darin vorkommt. Die Gefangenen loben Gott, was doch wohl so zu verstehen ist: Sie singen im Kerker. Aber um das gleich zu unterstreichen, bis dahin ist es ein weiter Weg. Und nicht jeder, der auf einem solchen Weg ist, kommt beim Singen an. Wenn in solchen Lagen gesungen werden kann, dann ist es ein Wunder, wie hier. Aber davon später etwas mehr. Zunächst einmal ist das eine tolle Geschichte, wie ich finde. Spannend und dramatisch und mit einem guten Ende. Gefängnismauern fallen und Gefangene werden frei. Was aber fangen wir damit an? Denn unser Leben verläuft doch anders, viel normaler. Höchstens werden unsere Sehnsüchte angeregt. Ja, wenn so etwas geschehen könnte, wenn unsere Gefängnismauern fallen würden, die Mauern unserer Angst, die Gefängnisse unserer Sorgen und Trauer. Aber die Erde bebt selten. Oft genug bleibt es Nacht. Der Weg zum Gesang ist weit. Zu weit? Fragezeichen. Der brasilianische Priester Paulo Süß hat einen kleinen Gedichtband herausgegeben mit dem Titel »Vom Schrei zum Gesang«. Eine treffende Überschrift über dieser Geschichte, wie ich finde. Vom Schrei zum Gesang. Dieser Weg ist weit und oft so dunkel wie das Gefängnis. Und doch, so sagt uns dieser Text, kann er gefunden und gegangen werden, weil die Hoffnung, die aus dem Lob Gottes erwächst, stärker und zäher ist. Zunächst eine kleine Kostprobe aus diesem Gedichtband. Unter dem Titel Widerstand schreibt Paulo Süß: Vertrocknete Blume des Sertao, scheinbar ohne Leben, dem Geröll übergeben, Opfer vom Tode gezeichnet. Jedoch ganz unten, am verdorrten Wurzelstock, die Knospe eines Lächelns, errötend, unbewaffnet, verkündet es den Widerstand des Lebens, das stärker ist. Paulus und Silas kommen nach Philippi, der Hauptstadt einer römischen Kolonie, in der viele römische Veteranen, altgediente Militärs leben und das Sagen haben. Und alles fängt gut an. Gottes Geist hat die beiden beauftragt. Sie segeln unter günstigem Wind nach einem Gespräch mit einigen Frauen, bekehrt sich Lydia als erste Christin Europas und öffnet ihr Haus. Eine Sklavin wird von einem Geist befreit. Also kaum sind Paulus und Silas in Europa, schon gibt es erste beeindruckende Erfolge. Aber kurze Zeit später, jedoch finden sich die beiden, wie wir gehört haben, im Gefängnis wieder. Plötzlich hat alles umgeschlagen. Vorwürfe, Anklage, Gericht, Folter, Wunden, Sicherheitsblock und Gefängniswächter. Es wird tiefste Nacht, Mitternacht. Nicht vom Schrei zum Gesang, sondern vom Gesang zum Schrei. Warum? Das Evangelium kommt mit der großen Welt der politischen Öffentlichkeit in Berührung. Paulus und Silas dringen in den Bereich vor, in dem um Macht und Einfluss gekämpft wird, in dem es um Geschäfte und Profit geht. Eine wahrsagende Magd folgt den Missionaren und ruft: Die Menschen, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes. Natürlich ist es richtig, was sie sagt, aber diese Wahrheit ist in ein Umfeld gekommen, in dem sie Gewinn bringt, vermarktet wird. Die Frau wird ein Instrument, ein Mittel zum Gewinn, Wahrheit wird zum Geschäft. Als Paulus dem Geist befiehlt, auszufahren, kommt eine verhängnisvolle Kettenreaktion in Gang, denn die politische Führung schreitet ein. Die Verfilzung religiöser, wirtschaftlicher und politischer Interessen wehrt sich. Mit der Heilung der Frau haben Paulus und Silas die Geschäftsinteressen der Sklavenhalter geschädigt. Die Befreiung von der Ausbeutung führt zum Aufruhr. Eine öffentliche Empörung wird angezettelt, in der wirtschaftliche Interessen, Justiz, Propaganda und Antisemitismus zusammenwirken. Das eingebüßte Geschäfts- und Machtinteresse einiger Herren führt zur Anklage und zu Verleumdung. Paulus und Silas werden vor die Stadtrichter geführt. Das griechische Wort für diese Instanz macht die Sache vielleicht noch etwas aktueller, denn da heißt es, sie führten sie vor die Strategen, vor die Wahrer des Öffnen des römischen Friedens, der Ruhe und Ordnung. Und zwar der Ruhe und Ordnung, in der Geschäftemacherei um welchen Preis auch immer ungehindert weitergehen kann. Wie sagten die alten Römer und wie sagt man auch heute mit einer gewissen, Hintergrund, mit einem gewissen Hintergrund, pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Vor diesen Stadtoberen geht es nach einem bis heute bewährten Muster. Angeklagt wird wegen Anstiftung zum Aufruhr und wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Denn beides lässt die Gewinne verloren gehen. Deswegen verhaftet, verhört, verurteilt. Sie sind Juden. Was kann von denen schon Gutes kommen? Ein Satz, der heute auch wieder herumgeistert. Das ist vorverurteilender Antisemitismus. Denn Paulus ist zunächst einmal römischer Bürger. Aber der Vorwurf selber braucht einfach nicht mehr geprüft zu werden. Es reicht, dass die Bereitschaft zu einem negativen Urteil geweckt ist. So werden die Apostel in das Vorbild des Weges Jesus hineingezogen. Sie tun seine Zeichen, sie erleiden sein Geschick. Vom Gesang zum Schrei. Wo das Evangelium verkündigt und gelebt wird, da werden unweigerlich andere Geister aufgescheucht. Kommt es unausweichlich zum Zusammenstoß mit anderen Mächten, denn die befreiende Wirkung ist bis heute dieselbe. Wo das Evangelium von Christus Menschen erreicht, werden sie bis in ihre Leiblichkeit hinein von Fremdbestimmung und zwanghaften Mächten frei. Haben wir das nicht alle bei unserer Bekehrung erlebt? Man muss dabei nicht erst antike Vorstellungen von Dämonen heranziehen. Es ist ja offensichtlich, dass Menschen auch heute besessen sind oder sein können von Angst oder der Gier nach immer mehr Geld. Es kann wohl auch kaum jemand ernsthaft bestreiten, wenn weltweit von Hunderte von Milliarden im Jahr für den Krieg ausgegeben werden, während woanders Menschen verhungern. Wenn wir künstlich Kriege aufrechterhalten werden, weil einige Herren in anderen Ländern ihren Gewinn daran haben, haben wir verfolgt, wie zum Beispiel die Gewinne von Heckler und Koch und anderen Rüstungskonzernen im letzten Jahren sprunghaft angestiegen sind. Auch die Frage gehört hierher, warum so viele Menschen, anstatt ihren Lebensstil ein klein wenig zu ändern, lieber das Brot anderer in den Tank ihrer viel zu großen SUV-Autos schütten. Auch die Frage, ob das alles zu jeder Jahreszeit kaufen können und ein möglichst billiger Kaffee und billige Bananen tatsächlich wichtiger sind als Gerechtigkeit für dritte Weltländer. Wem das alles nicht egal ist, wer davon schmerzlich berührt wird, wessen Glaube sich hier meldet, wer davon in Bewegung gesetzt wird und wer das alles in Verbindung bringt mit der Freiheit Christi, der wird schnell Ähnliches hören wie Paulus und Silas. Sie bringen Unruhe und Aufruhr und Sitten, die wir nicht befolgen können. Oder das heißt, das sind Dinge, die mit dem Glauben doch eigentlich nichts zu tun haben. Liebe Gemeinde, als gäbe es Lebensbereiche, die vom Glauben und dem Willen Gottes auszuschließen wären. Wer das tut, der verwandelt den Gesang anderer in einen Schrei. Wer diese Geschäfte anklagt und durchbricht, wer dieser Dämonie mit der Freiheit und der Zumutung eines ganz anderen Friedens Christi begegnet, macht sich die, die daran verdienen, zu Feinden und wird bis heute von denselben Strategen verklagt. Daran hat sich seit Paulus und Silas nichts verändert. Ich gebiete dir im Namen Christi, dass du ausfährst. Daran wendet sich alles. Wer so handelt, sich so umwendet und zur Nachfolge Christi sich bekehrt, darf sich über Folgen nicht wundern. Um des Evangeliums willen geraten Nachfolger und Nachfolgerinnen Christi ins Leiden, und so werden auch wir manchmal in das Vorbild des Weges Jesu hineingezogen. Wir tun seine Zeichen, wir erleiden sein Geschick, manches Mal vom Gesang zum Schrei. Es muss ja nicht immer Block und Gefängnis sein. Vielleicht sind es durchwachte Nächte, vielleicht üble Nachreden, vielleicht Mobbing, vielleicht ist es ein Magengeschwür, ständiger Kopfschmerz oder eine andere Beeinträchtigung. Das genügt ja auch vollkommen. Auch in solchen Leiden lohnt der Blick auf Paulus und Silas. Nachdem sie im innersten Gefängnis sind, im Hochsicherheitstrakt, zeigt sich erst ihre Freiheit. Die beiden sind nicht deswegen imponierend, weil sie die Folter ungerührt überstehen. Es ist eine andere Art von Freiheit im Leiden, die dann auch den Kerkermeister zur Umkehr bringt. Die beiden erleben ein Befreiungswunder, aber sie nehmen nicht dreist aus. Sie benutzen ihre Freiheit nicht für sich, indem sie flüchten und den Wärter seinem Schicksal überlassen. Ihre wiedererlangte Freiheit dient der Rettung dessen, der im System der Gewalt plötzlich gefährdet erscheint. Nicht das Erdbeben ist der Mittelpunkt des Textes, sondern diese Haltung von Paulus und Silas. Sie wollen keine Freiheit auf Kosten des Leidens eines anderen Menschen. Sie wollen nicht, dass ihre Freiheit bezahlt wird mit dem Leid des Wärters, eventuell sogar mit dessen Tod. Dieses Handeln überzeugt den Sicherheitsbeamten. Wort und Tat und Haltung zusammen überzeugen. Diesen Satz sollten wir uns merken. Wort und Tat und Haltung zusammen überzeugen. Das glaubwürdige Verhalten von Paulus und Silas bringt den Wärter zum Fragen nach der Rettung und führt schließlich zu seiner Bekehrung. Nicht das Erdbeben ist das Wunder an dieser Geschichte, sondern dass Menschen so handeln können, dass sie ihre Freiheit nicht auf Kosten eines anderen, auch nicht auf Kosten eines Feindes leben. Das ist das Wunder, das dem Gefängniswärter die Welt Gottes öffnet. Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Von Paulus und Silas können wir lernen, können wir eine Menge lernen. Die Glaubwürdigkeit ihres Zeugnisses in Tat und Wort, die Erdung ihres Glaubens, führt nicht nur dazu, dass Lydia und der Kerkermeister zum Glauben finden. Es wird auch berichtet, dass die kaum gläubig gewordenen sofort die mitmenschlichen Konsequenzen ziehen, nicht länger Wunden schlagen, sondern heilen, nicht länger Abstand wahren, sondern Türen öffnen, nicht länger jeder für sich, sondern den Tisch für alle decken. Und wer weiterliest im Text, sieht, die Gemeinde wächst und wird gestärkt. Glaubwürdigkeit baut auf. Glaubhaftes Handeln durch das Leben abgedecktes Zeugnis ist eine gute Basis für Gemeindeaufbau. Und ein letzter Gedanke. Wir sind von Loben und Singen ausgegangen. Die Freiheit im Leiden und die Freiheit zum Beten und Singen im Gefängnis wachsen auf demselben Grund. Es ist ja das Erstaunliche, dass das mitternächtliche Gebet und der mitternächtliche Gesang inmitten von Fesseln und Finsternis geschehen. Es ist ein Singen mit ungereinigten Wunden und mit leerem Magen. Was ist das für ein Singen? Entscheidend daran ist wohl, dass dieser Gesang trotz aller Not ein Lied für Gott ist. Wer Gott singt, macht sich an ihm fest außerhalb seiner selbst, gerade dann, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht. Es ist ein Glaube, der sich im Lied zeigt als ein vertrauendes und vielleicht auch trotziges dennoch. Mitten in menschlicher Angst und Ausweglosigkeit. Solch ein singender Glaube weigert sich, in die Melodie dieser Welt einzustimmen, weigert sich, die Maßstäbe dieser Welt und ihre Brutalität und brutale Realität als das Letzte zu akzeptieren. Und solches Singen zeigt Wirkung, ist wirkungsmächtig. Es stärkt nicht nur die Gemeinschaft der Singenden selbst, die Macht des Gesangs der Ohnmächtigen ist ansteckend, herausfordernd und ermutigend. Sei es bei Paulus und Silas, sei es heute beim Singen im Leide, sei es der Gesang in einer Menschenkette gegen den Krieg oder Ausländerhass. Das Glaubenslied der Ohnmächtigen bringt manches zum Beben und zum Einfallen. Und es stiftet auch heute dazu an, dass wir uns in unserer Welt nicht ängstlich verkriechen, sondern uns gegen Hoffnungslosigkeit stemmen, dass wir uns nicht in Vorsicht und Ausgewogenheit üben und mit dem alltäglichen Wahnsinn abfinden. Mit unserem Gotteslob bezeugen wir in einer Zeit der Zwänge die Freiheit der Kinder Gottes. Wir brauchen vor den Konsequenzen keine Angst haben. Das Lob Gottes, unser Gesang und unser Glaube werden stärker sein. Darum lasst uns unbedingt daran festhalten. Auch deswegen, weil wir die Schreie derer, die noch nicht singen können, über unserem Singen nicht vergessen. Amen.